Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz junge Stimmen, inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin und ich begleite Chorleiterinnen und Chorleiter vom Methodenstress zu musikalischer Intelligenz, audiationsbasiert, bewegungszentriert und beziehungsstark. Raus aus dem Alltagsdruck, hinein in ein System, das dich trägt, innere Ordnung, klare Schritte, mehr Musik. So wird dein Chor zum Resonanzraum für Wachstum, für deine Sängerin und für dich selbst. Heute gibt es eine neue Ausgabe der Stimmbildungsapotheke. Das ist ein Format, in dem wir einzelne Laute wie kleine Wirkstoffe anschauen und darüber sprechen, welche stimmbildnerischen Qualitäten sie im Kinder- und Jugendchor haben können. Das hier ist Teil 3 unserer Stimmbildungsapotheke. Dieses Format gestalte ich gemeinsam mit Professor Friederike Stamer und du kannst diese Folge ganz entspannt auch unabhängig von Teil 1 und 2 hören, denn die Teile bauen nicht im klassischen Sinne aufeinander auf, sondern nehmen immer wieder Bezug aufeinander. Aber jede Ausgabe ist für sich auch ein eigener kleiner Werkzeugkoffer. In dieser Folge geht es jetzt um die Laute J, W, F und L, also um 4 Konsonanten, die wir beide, Friederik und ich, sehr gerne in der Praxis nutzen und deshalb dir hierfür ein bisschen Inspiration geben wollen. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und jetzt geht's los. Ich habe heute wieder Friederike Stamer zu Gast, Professorin für Kinder- und Jugendchorleitung und Leiterin des preisgekrönten Mädchenchores der Singakademie zu Berlin. Und wir wollen heute nochmal eine weitere Ausgabe unserer Stimmbildungsapotheke hier zusammen machen und uns nochmal den verschiedenen stimmbildnerischen Mitteln widmen. Und wir haben ja in den letzten 2 Ausgaben uns so klaren Kategorien zugewendet, also den Vokalen und den Klingern. Und wir haben aber natürlich noch eine zahlreiche Vielfalt an anderen Konsonanten, die uns stimmbildnerisch total dienlich sein können. Und da haben wir uns heute ein kleines Ensemble an verschiedenen Konsonanten überlegt, die wir in der stimmbildnerischen Praxis sehr gerne nutzen und die dir vielleicht helfen und Inspiration geben für deine eigene stimmbildnerische Arbeit mit deinem Kinder- und Jugendchor. Und jetzt möchte ich erstmal ganz herzlich begrüßen, Friederike. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier bist. Und was wäre denn der erste Laut, über den wir heute sprechen wollen?
Danke erstmal, dass ich wieder zu Gast sein darf. Ja, ich habe mir überlegt, welche Konsonanten ich eigentlich so mit am meisten benutze. Und ich glaube, dass der Konsonant, der ganz intuitiv irgendwie ganz viel genutzt wird, das J ist. Ich habe mir im Vorfeld so ein bisschen natürlich Gedanken gemacht und an dem J finde ich interessant, dass es eigentlich für mich 2 verschiedene Qualitäten besitzt oder vielleicht auch so ein bisschen 2 Nutzungsarten. Also einerseits kann man das J ja benutzen mit einem hohen Reibeanteil sozusagen, also beinahe wie so ein Frikativlaut. Ich kann sehr viel so das Geräuschhafte klingen lassen. Und wenn ich das so nutze, dann habe ich das Gefühl, dass es eben wie Frikativlaute, also wie zum Beispiel auch ein W oder ein F, die Atemaktivität quasi dosiert. Also genau, es ist wie eine kleine Düsenfunktion sozusagen. Der Atem wird spürbar und durch diese Dosierung kommt sozusagen das Gleichgewicht, wie viel Atem nutze ich, wann ist Atem aber auch zu viel, meinem Gefühl nach in eine ganz gute Balance. Das könnte jetzt zum Beispiel bei so Übungen sein. Ich mache einfach mal eine vor. Ju, 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 ju. Ich leite ja einen Mädchenchor, wie schon gesagt wurde, und habe da viel zu tun mit so zum Beispiel der Zielgruppe der jüngeren Teenagerinnen, die in der Pubertät sind. Viele von denen suchen immer sehr den sehr schönen Klang, aber fühlen sich vielleicht in der Suche nach dem schönen Klang manchmal quasi gestört von den Konsonanten. Und so eine konsonantische Aktivität beizubehalten, obwohl man trotzdem über die Vokale einen von ihnen als schön empfundenen Klang produziert, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Und eben auch ja immer wieder sie spüren zu lassen, dass die Atemaktivität ganz essentiell ist für das Singen. Das ist total wichtig und denen hilft es zum Beispiel oft, dass wenn ich so eine Übung mache, dass ich ihnen mit auf den Weg gebe, dass wir wirklich jedes J auch hörbar machen wollen. Ich übertreibe das nochmal. Ju, 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 ju. Also das J quasi als Impulsgeber für jedes darauf folgende Zweier-Melisma, den Terzen. Gleichzeitig kann das J im Grunde auch ja gesehen werden als Vokal, also ein nicht so aktiv artikuliertes J ist eigentlich vielmehr ein I. Und gerade wenn man Kombination mit den beiden runden Vokalen, also mit einem U oder einem O nimmt, dann können wir auf ganz geschickte Art die Rundung des U's und O's nutzen und gleichzeitig die Platzierungsqualitäten des I's und eine gute Verbindung darüber schaffen. Also sprich, dass Übungen auf U und O nicht zu dunkel, zu rund, offen nach hinten verlagert werden, sondern durch das I oder das J dann in dem Fall vorne platziert werden. Also ich mache mal eine Übung vor, die, glaube ich, nach Jo klingt. Aber ich denke sie beinahe, ich denke das J in dem Fall beinahe eher als I. Jo, 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 jo. Ja, das wären so zwei Ideen oder Aspekte, die ich im Kopf habe, wenn ich das J als stimmbildnerischen Konsonanten nutze.
Und ich finde, so eine Feinheit, auf die man so ein bisschen achten kann bei dem J, dass wir, dass der Kiefer nicht zu sehr geklemmt wird, sondern dass wir auch eine Öffnung haben in dem J. Da hilft diese Vorstellung vielleicht auch von so einem runden I. Und dass man so ein bisschen immer wieder darauf hinweisen kann, dass die Zahnreihen einen gewissen Abstand zueinander haben und dadurch ein lockerer J-Einsatz irgendwie da ist. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten. Und wie ist es denn zum Beispiel mit dem W, also ein stimmhaftes W? Wie nutzt du das in der stimmbildnerischen Arbeit?
Auch das W nutze ich sehr gerne und viel. Auch beim J habe ich ja gerade schon thematisiert, die Notwendigkeit des gut dosierten Atemeinsatzes. Und das W hat da ähnliche Qualitäten oder verstärkt das vielleicht noch mehr. Das Empfinden eines kleinen Atemwiderstands wird beim W noch deutlicher, als es zum Beispiel beim J der Fall ist. Und es ist aber auch gleichzeitig die Qualität, dass wir in der Artikulation des Ws einfach immer wieder die Rückkopplung spüren, sehr intuitiv an die Atemhilfsmuskulatur, den Atem quasi als Impulsgeber des Tones wahrnehmen können. Genau, und darüber in so ein gut dosiertes Gleichgewicht kommen können. Eine Möglichkeit, das W zu nutzen, also ich würde jetzt einfach mal eine Beispielübung geben, ist eine Übung, die quasi gar keinen Konsonanten hat, sondern nur aus W und M, also dem Summlaut, besteht. Zum Beispiel so. Wir haben ja, ich glaube, in der letzten Folge unserer Stimmbildungsapotheke über M gesprochen und da unter anderem auch thematisiert, dass das gerade für Kinder oft gar nicht so ein leichter Laut ist, weil die Notwendigkeit, gut auszuatmen, nicht ganz so intuitiv ist im Summen. Und diese Kombination mit dem W kann da wirklich viel bewirken. Also insofern finde ich diese Kombination wirklich sehr gut. Wahrscheinlich, wenn ich das singe, klingt es so ein bisschen so, als ob ich ein I denken würde. wenn mir das zu viel ist, also wenn ich das Gefühl habe, der Chor macht das, aber ist zu eng, dann kann ich natürlich auch die Vorstellung geben, wir singen eigentlich keinen Vokal, aber stellt euch hinter den Lippen trotzdem ein U oder ein O vor, dann klingt das vielleicht ein bisschen so, ich versuche das mal.
Also ich mag diese Übung auch sehr, sehr gerne. Für Jüngere ist das auch schon schwer, aber trotzdem lohnt es sich, das auch zu erproben. Und da hilft eben auch immer wieder der Hinweis, eben zu sagen, es ist wirklich eigentlich eine vokallose Übung. Und wir kleben das W mit dem M zusammen. Und ja, dadurch brauchen wir einfach diese Aktivität in dem Atemapparat, den ich irgendwie für sehr günstig halte, gerade wenn wir eher mit Kindern vielleicht arbeiten, die so ein bisschen einen zu niedrigen Muskeltonus haben beim Singen, dann kann das total viel helfen, finde ich. Deswegen finde ich die auch sehr gut.
Genau, einerseits Kinder mit zu niedrigem Muskeltonus oder ich hatte gerade so ein paar Kinder in meinen Chören, die eigentlich sehr schön und sehr engagiert singen, auch sehr tonsicher sind, aber sehr viel Kontrolle haben, also in manchen Regionen, wie zum Beispiel dem Kiefer, einen viel zu hohen Muskeltonus haben, alles festhalten und wo ich das Gefühl hatte, sie haben noch nicht das Gefühl erlebt, dass die Basis jeglichen Singens ein immer strömender Atem ist. Bei diesen Kindern habe ich das Gefühl, dass sie sich quasi vorstellen, dass die Töne irgendwo im Kopf oder so produziert werden, aber dass die Anbindung wirklich an den Atemapparat noch gar nicht erfahren wurde. Ja, genau. Und irgendwie müssen wir Wege finden, dass sie den Atem strömen lassen, nicht festhalten und dadurch möglichst im gesamten Körper, eben auch im Kieferbereich, zu einem lockeren, befreiten Singen kommen. Das W eignet sich natürlich auch fantastisch in jeglicher Vokalkombination, also W plus Vokal. Ich finde, dass es sich zum Beispiel ganz schön anbietet für Übungen, mit denen ich dann in die Tiefe führe, durch die Artikulationsform, die ja mit Zähnen und Lippen geschieht, also dental-labial, ist das W automatisch nicht besonders offen, was es nicht unbedingt prädestiniert für große Höhe, in der Tiefe aber kein Problem darstellt. Insofern nutze ich das W gerne eben für Übungen, die in die Tiefe führen. Zum Beispiel könnte das sein.
Ja, ich nutze das W auch gerne manchmal in der Literatur, wenn ich merke, dass der Chor Intonation verliert oder irgendwie so überluftet singt, dass es helfen kann, eine bestimmte Phrase einfach mal auf einem stimmhaften W zu singen. Das funktioniert eben nicht, wenn wir zu viel Druck an der falschen Stelle haben. Und es funktioniert auch nicht, wenn wir komplett unterspannt sind. Und deswegen ist nach meiner Erfahrung so, dass das ein tolles stimmbildnerisches Mittel ist, um auch in der Literatur damit zu arbeiten. Also das vielleicht auch nochmal als Inspiration, also auf W eine Folge zu singen, eine Tonfolge. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu dem nächsten verschwisterten Laut, nämlich dem F, also dem stimmlosen Pendant dazu. Ein F, wie nutzt du das in der stimmbildnerischen Arbeit?
Das F unterstreicht durch seine Stimmlosigkeit die Notwendigkeit des Ausatmens noch viel mehr, als das W es sowieso auch schon tut. Insofern nutze ich das F eben auch, wenn ich Ausatmung in Gang bringen möchte, Atemfluss initiieren möchte. Mit diesem besagten Kind, was die Töne so festhält, was ich gerade schon beschrieben habe, da habe ich ganz, ganz viel auf F gearbeitet. Zum Beispiel eine Idee ist, dass ich teilweise, hatten wir Übungen gesungen oder Melodiebögen und dann habe ich so Übungen gemacht, dass dieses Kind den Melodiebogen gedacht hat oder ich habe den teilweise gesungen und das Kind hat in dieser Dauer einfach nur ausgeströmt auf um wirklich wahrzunehmen, wie intensiv ein Atemstrom sein kann. Und es hat bei diesem Kind wirklich sehr gut geholfen, dass es seine Ausatmung überhaupt wahrgenommen hat oder die Notwendigkeit der Ausatmung.
Wenn ich an F denke, dann denke ich an eine ganz tolle Übung, die ich von dir kenne und die, glaube ich, also alle Kinder, mit denen ich diese Übung gemacht habe, sehr gemocht haben. Und vielleicht magst du die einmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen.
Gerne. Ich glaube, ich weiß, welche Übung du meinst. Das ist eine Übung, also die ist bestimmt nicht von mir und ich weiß auch gar nicht genau, von wem ich sie habe. Vielleicht von einer Studentin, könnte ich mir vorstellen. Ich singe sie gleich mal vor, aber ich sage davor schon mal, bei der Übung, da stellen wir uns immer vor oder machen auch eine entsprechende Bewegung dazu, dass wir einen Pfeil und Bogen hätten, also einen Bogen und einen Pfeil. Und zunächst spannen wir den Bogen und dann lassen wir den Pfeil weit fliegen und stellen uns vor, dass er erst beim Schlusston sein Ziel erreicht. Die Übung geht so. Fu, 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 fu. Genau, und da, also durch diese Fünftonreihe wiederholt zu Beginn, brauchen wir wirklich sehr viel artikulatorische und Atemenergie, Aktivität. Und dann fliegt der Pfeil eben auf dem langen U-Melisma und wird aber sozusagen davon getragen, dass wir davor den Atem so gut aktiviert haben.
Genau, diese Übung meinte ich. Also ich finde, die ist sehr spielerisch und funktioniert sowohl für jüngere Gruppen als auch für ältere und hat so einen guten aktivierenden Aspekt und gleichzeitig bringt sie eben auch die Stimme in den Klang und in das Legato. Deswegen finde ich das ganz toll.
Genau, mit den Jüngeren ist wirklich also diese schnellen Fs zu Beginn, das ist beinahe die größte Herausforderung an der Übung. Und das ist aber ganz toll, mit denen daran zu arbeiten, dass sie diese schnellen, kurzen Silben nicht verschlucken, sondern dass sie es schaffen, das ganz wichtig sozusagen zu singen und jede kurze Silbe auch mit Klang zu belegen. Und was du sagst dazu, dass es mit jeder Altersgruppe funktioniert, ich habe diese Übung zunächst immer nur in absoluten Kindergruppen gemacht und irgendwann dachte ich, naja, warum? Oder vielleicht hatte ich auch einfach eine gemischte Gruppe Kinder und Jugendliche zusammen im Raum und dann habe ich es eben mit den Jugendlichen auch gemacht und war total verblüfft, weil die Übung einfach gut funktioniert. Also das mache ich als Übung, mit der wir in die Höhe singen und egal in welcher Altersgruppe, damit jubilieren wirklich alle sehr gut, sehr entspannt und gleichzeitig sehr aktiv und klangschön bis in höchste Höhen.
Ja, das ist doch super, so eine Übung im Repertoire zu haben. Ich würde sagen, vielleicht gehen wir heute zum letzten von unseren Lauten über und zwar vielleicht zu dem L, weil das auch so ein Anlaut ist, der vielleicht in der Praxis manchmal eine Alternative ist bei Übungen, die wir auf W gemacht haben oder mit F oder mit J und wo man vielleicht irgendwie merkt, der Klang ist gar nicht so der, den wir anstreben und dann kann das L eben helfen, zum Beispiel auch die Zunge zu lockern oder den Klang nochmal in so eine Leichtigkeit zu bringen. Und vielleicht kannst du sagen, wie du das L nutzt und was vielleicht auch dabei zu beachten ist.
Das L nutze ich auf jeden Fall auch sehr viel und sehr gerne. Das L ist ja eigentlich die klischeehafte, könnte man sagen, oder prototypische Singesilbe, la 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 la. Wobei ich es ehrlich gesagt gerade in der Kombination L-A gar nicht so viel nutze. Aber zwei meiner absoluten Lieblingssilben sind Lu und Lo. Genau, also das L hat ja jetzt anders als die drei anderen Konsonanten, die wir besprochen haben, setzt nicht so einen großen Fokus auf den Atemimpuls. Also wahrscheinlich dadurch, dass das L, selbst wenn wir es halten, sozusagen als Klinger, ja keinen luftigen Geräuschanteil eigentlich hat, sondern in reinen, tönenden Klang umgewandelt wird. Aber die große Stärke des L ist, dass die Zunge beim L in Bewegung ist. Und insofern bietet sich das L einfach dafür an, dass die Zunge in einer Flexibilität gehalten wird, was möglicherweise nicht gelingen würde, wenn wir nur auf Vokalise singen. Also sozusagen könnten wir uns vorstellen, wir singen Vokalisen und unterbrechen die aber zugunsten einer Zungenflexibilisierung ein wenig mit L. Noch ein weiterer Vorteil oder positiver Aspekt des Ls ist, dass wir das L mit geöffnetem Mund, Kiefer ausführen, artikulieren können. Genau, insofern ist, also wenn wir das L singen, ist eine große Öffnung möglich und auch eine sehr direkte, ein sehr direkter Wechsel sozusagen dann in den folgenden Vokal. Ich mache zum Beispiel mal eine Übung vor, auf der ich das L nutze. Die habe ich vorhin schon mal mit dem J vorgemacht. Lo, 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 lo. Ich beschreibe vielleicht mal, was zum Beispiel gegenüber dem J die Unterschiede sind. Das L flexibilisiert auch die Zunge, wie ich gerade gesagt habe, macht das aber so ein bisschen feiner oder unaufwendiger. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, die Zunge müsste noch mehr bewegt werden oder ich das Gefühl habe, dass die Platzierung des O's nicht gut gelingt, dann würde ich vielleicht eher das J nehmen. Wenn ich aber eher das Gefühl habe, ich brauche ein bisschen mehr Mühelosigkeit sozusagen, dann wäre das L für mich eine gute Wahl. Was ich auch total gerne nutze, eigentlich ständig, wenn ich in der Literatur an irgendetwas arbeite oder auch ein Lied neu einstudiere, dann nutze ich ganz, ganz viel Singesilben und eben wie gesagt Lu oder Lo. Also wir singen zum Beispiel gerade mit mehreren Gruppen ein hebräisches Lied, Ha'azina. Ich singe mal die erste Phrase, also allein schon, weil der hebräische Text gar nicht leicht ist für die Kinder, haben wir das ganz, ganz viel auf Lu, Lu, Lu gesungen. Lu, Lu, Lu. Und so weiter. Und vielleicht kann ich dazu nur gerade eine Anekdote erzählen. Als Gudrun und ich uns noch gar nicht so lange kannten, haben wir sehr intensiv an einem Projekt zusammengearbeitet, an der Nachtigall, einem Singspiel, was Sabine Wüsthoff für Mädchenchorgruppen komponiert hatte. Und da hat sie verschiedene Nachtigall-Lieder komponiert und die Nachtigall singt auf Lü oder auf Lu über weite Strecken des Stückes. Und es war total interessant, weil wir dadurch ganz, ganz viel einfach ständig auf diesen beiden Silben gesungen haben mit den Gruppen. Und wir hatten beide das Gefühl, dass sich die Gruppen so wahnsinnig viel weiterentwickelt haben, stimmlich, über das Projekt hindurch. Und unser Gefühl war, das liegt einfach daran, weil die so viel auf Lü und Lu singen durften. Also ohne, dass wir irgendwas stimmbildnerisch noch groß hätten dazu tun müssen. Es ist sehr stimmfördernd, auf Lu zu singen. Kann ich nur jedem empfehlen.
Stimmt, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Und dass das ja auch damals so war, dass Sabine Wüsthoff, die ja selber Leiterin eines Mädchenchores gewesen ist, viele, viele Jahre und Jahrzehnte, einfach auch sehr gut passend für junge Stimmen komponiert hat und eben überlegt hat, was ist stimmbildnerisch, stimmlich, förderlich, und hat dann wirklich eigentlich wie so kleine Stimmbildungslieder diese Nachtigall-Melodie komponiert. Und das war wirklich, wir haben das aber auch damals versatzweise immer ins Einsingen eingebaut. Daran kann ich mich auch gut erinnern. Das heißt, die wussten gar nicht, dass das am Ende eigentlich ein Lied wird. Wir haben das so verpackt in so stimmbildnerische Übungen. Und am Ende hatten sie das ganze Lied gelernt. Und das war eigentlich kompliziert gewesen, weil das war irgendwie rhythmisch gar nicht so ohne und es war irgendwie dreistimmig, was für die Altersgruppe damals wirklich high-end herausfordernd war. Und das haben die da darüber richtig toll gelernt über die Wochen und sich klanglich richtig weiterentwickelt. Also das ist so ein Beispiel auch von guter Literatur gewesen. Ja. Ich glaube, das L kann man auch gut in Kombinationen verwenden, zum Beispiel eben mit dem F, Flu oder auch mit dem B, Blu, 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 Blu. Also da kann man auch noch mal ein bisschen rumexperimentieren, wenn man da so eine Lockerheit vielleicht noch mal braucht. Oder würdest du das, hast du noch ein Beispiel für eine Kombination von L?
Ja, genau. Also diese Kombination F und L, die nutze ich ganz viel. Oft entwickelt sich das einfach so im Einsingen, dass wir eigentlich gerade irgendetwas auf Lu oder Lo singen und dass ich dann eben das Gefühl habe, da fehlt mir jetzt aber Atemenergie oder auch artikulatorische Energie und dann gebe ich das hinein. Also vielleicht auch einfach so Beispiele aus der Praxis, die sind ja manchmal ganz wertvoll. Mit meinen Großen, meinem Konzertchor, singe ich gerade die Choral Hymns von Gustav Holst und da gibt es einen Satz, Hymn to the Waters, der startet mit Flowing from the Firmament. Also kommt auch super viel F vor. Und das fällt dieser Gruppe, das sind ja wieder diese jungen Teenagerinnen unter anderem, gar nicht so leicht, das sehr gut zu artikulieren, aber ich finde, das ist für das Stück elementar wichtig. Und dann bringt es natürlich viel, wenn ich im Einsingen nicht nur Lo, sondern schon Flu integriere. Also diese ganzen Konsonanten haben für sich ja schon ganz bestimmte Eigenschaften und können uns eben wahnsinnig unterstützen in der Stimmbildung, aber gleichzeitig kommen sie ja nun mal auch vor in den Texten und müssen insofern auch erübt werden. Und wenn wir das schon auf geschickte Art ins Einsingen oder in die chorische Stimmbildung integrieren können, dann profitieren wir natürlich selbst später auch in der Repertoirearbeit.
Ja, also da hat man gerade auch sehr deutlich den Unterschied wirklich gehört hier in der Übung, wie du das vorgemacht hast. Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen von unserer dritten Ausgabe der Stimmbildungsapotheke. Friederike, erstmal vielen Dank, dass du da warst. Und für dich ist jetzt ja auch eine gerade intensive Zeit, denn der Mädchenchor der Singakademie feiert ja in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Und dazu gibt es passend zum Frauentag ein großes Jubiläumswochenende mit Konzerten. Und vielleicht magst du da einmal kurz sagen, für alle, die in Berlin sind oder nach Berlin anreisen wollen, um diesen Konzerten zu lauschen, vielleicht kurz zwei Sätze, was da zu erwarten ist.
Ja, genau. Es gibt uns schon 20 Jahre. Das ist unvorstellbar. Ich kann mich noch so gut an die erste Probe erinnern. Genau, und wir feiern das am 7. und 8. März und freuen uns natürlich sehr über Zuhörerinnen und Zuhörer. Man kann an dem Wochenende quasi alle Altersstufen erleben in Konzerten. Unsere Nachwuchsgruppen haben ein Konzert am 7. März um 11 Uhr. Unser Mädchenchor 3 macht ein ganz spannendes Projekt zu Charlotte Salomon, einer jüdischen Malerin oder interdisziplinären Künstlerin, könnte man auch sagen, am 7. März um 19 Uhr. Und der Konzertchor präsentiert sich mit einem interreligiösen Konzertprogramm am Weltfrauentag, dem 8. März um 18 Uhr. Und alle diese Konzerte finden in der St. Johanneskirche Berlin in Moabit statt. Herzliche Einladung.
Und wenn du Fragen hast oder Erfahrungswerte aus den Übungen, die wir hier vielleicht auch vorgestellt haben, dann schreib mir total gerne. Ich bin total interessiert zu hören, wie du die Dinge umsetzen kannst, die Impulse. Und ansonsten würde ich sagen, Friederike, bis zum nächsten Mal.
Danke. Ja, genau. Es sind tatsächlich noch einige Konsonanten offen. Das heißt, ich freue mich schon darauf, dass wir uns bald wiedersehen werden.
Das war nun Teil 3 unserer Stimmbildungsapotheke mit Professor Friederike Stamer und ich hoffe, du konntest dir ein paar Ideen direkt für deine nächste Probe mitnehmen, die du da vielleicht direkt ausprobieren kannst. Und wenn du die Reihe komplett hören möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, in den ersten Teil reinzuhören. Das ist die Folge 32 dieses Podcasts mit dem Fokus auf den Vokalen, wo wir darüber sprechen, wie wir die Vokale wirksam einsetzen können. Und gerne kannst du dir auch den Teil 2 anhören. Das ist die Folge 33 in diesem Podcast. Da sprechen wir über die Klinger, wie wir die gezielt für Platzierung und Resonanz nutzen können. Also über M, N und M, N und NG. Also hör da auch sehr gerne einmal rein. Und wenn du ansonsten auch gerne weiterhin regelmäßig Impulse bekommen möchtest für deine Kinder- und Jugendcoarbeit, dann trag dich sehr, sehr gerne in mein Newsletter ein. Dort teile ich immer neue Folgen und Praxisideen und Gedanken für deine Chorarbeit und den Link findest du auch in den Shownotes. Danke, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Keep on singing und bis bald. Gudrun.